Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Papst betont, gute Bildung formt den ganzen Menschen. Ein Grazer Pfarrer erläutert, synodale Kirche ist ein Mosaik. Und Bischof von Odessa plädiert für Waffenlieferungen. Das und mehr hören Sie in dieser Sendung. Ich bin Mario Galgano. Herzlich willkommen. Papst Franziskus hat vor unerreichbaren Stereotypen gewarnt, denen junge Menschen nachhängen. Als Gegenmittel empfahl der Papst Bildung, die den ganzen Menschen formt und ihn für Gottes Plan öffnet.
Formar, sí. Con un lenguaje actual, moderno,
Vor Angehörigen einer spanischen Universitätsstiftung rief Franziskus an diesem Freitag dazu auf, bei der Bildung für Studierende mit einer modernen, aktuellen, agilen, pädagogischen Sprache und einer genauen Analyse der Realität zu arbeiten, zugleich aber immer den großen Horizont im Blick zu behalten. Ziel sei es, dass wir ganze Männer und Frauen formen, keine illusorischen Nachbildungen unerreichbarer Ideale. Ganzheitliche Personen, die versuchen, das Beste zu geben, in dem Dienst, zu dem Gott sie berufen hat, so der Papst in der Audienz für eine Hochschulstiftung aus Katalonien, die Fundació Blanquerna, der Privatuniversität Ramon Llull in Barcelona. Das Denken des namensgebenden mittelalterlichen Philosophen Llull, er lebte um 1300 und ist ein Seliger der Kirche, gilt als schwer zugänglich. Doch Ramon Llull schrieb auch Erziehungsratgeber für das Volk. Franziskus würdigte den mallorquinischen Gelehrten für sein Bemühen, einerseits die Gesellschaft seiner Zeit genau zu beschreiben und andererseits auf pädagogische Weise Modelle christlichen Lebens aufzuzeigen, die jeder Person helfen können, Christus zu folgen. Das sei von erstaunlicher Aktualität, sagte Papst Franziskus unter Verweis auf damalige und heute Modelle geglückten Lebens.
Quanto dolor y frustración.
Wie viel Schmerz und Frustration verursachen heute, sogar mehr als zur Zeit des Seligen, die unerreichbaren Stereotypen, die uns von den Märkten und Interessengruppen aufgezwungen werden? Wie groß ist die Aufgabe, jungen Menschen Gottes Plan für jeden von ihnen zu zeigen? Gute Bildung, so der Papst, ziele nicht auf das Streben nach Karriere, sondern mache klar, dass eine verantwortungsvolle Position eine Antwort auf eine Berufung darstelle. Gudrun Seiler, Radio Vatikan.
Angesichts der massiven Veränderungen, die die künstliche Intelligenz in die Arbeitswelt und in unseren Alltag hineinträgt, rät Papst Franziskus dazu, Technik weder zu verteufeln noch zu überschätzen.
Die Veränderungen der Arbeitswelt werden immer komplexer, nicht zuletzt aufgrund der neuen Technologien und der Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Das sagte Franziskus an diesem Freitag bei einer Audienz im Vatikan. Und hier sind wir aufgerufen, zwei Versuchungen zu widerstehen. Zum einen der Technophobie, das heißt der Angst vor der Technik, die zu ihrer Ablehnung führt. Zum anderen der Technokratie, das heißt der Illusion, dass die Technik alle Probleme lösen kann. Das Schlüsselwort, um den radikalen Umbrüchen in der Arbeitswelt zu begegnen, heißt für den Papst Aus- und Weiterbildung. Hier gelte es zu investieren. Gleichzeitig müssen Anstrengungen unternommen werden, um bestimmten Berufen, insbesondere den manuellen, die gesellschaftlich immer noch unterbewertet sind, ihre Würde zurückzugeben. Der Papst äußerte sich in einer Audienz für den italienischen Verband für Aus- und Weiterbildung. Eine gute Berufsausbildung sei auch ein Gegenmittel gegen den Schulabbruch, sagte er. Damit nahm er ein in Süditalien vor allem weit verbreitetes Phänomen in den Blick. Vor allem aber unterstrich Franziskus, dass Aus- und Weiterbildung nicht nur die Weitergabe technischen Wissens, sondern auch menschlicher Tugenden bedeute. Eine Technik ohne Menschlichkeit wird zweideutig, riskant und ist nicht wirklich menschlich, nicht wirklich bildend. Die Ausbildung muss den Jugendlichen Werkzeuge an die Hand geben, um zwischen Arbeitsangeboten und Formen der Ausbeutung unterscheiden zu können. Ein Beitrag von Stefan von Kempis, Radio Vatikan.
Je mehr wir synodal und partizipativ miteinander umgehen, desto eher hat der Heilige Geist die Chance, uns auch wirklich zu führen. Das sagt Stefan Ulz, Diözesanpriester in der Diözese Graz in Österreich, im Interview mit Radio Vatikan. Ulz wurde von seiner Bischofskonferenz für die Tagung Pfarrer für die Synode delegiert, die am Donnerstag zu Ende ging. Vor dieser Sendung sprach ich mit Pfarrer Ulz.
Mein Eindruck ist, ehrlich gesagt, dass der Papst wahrscheinlich spürt, dass noch zu wenige Priester synodal denken und eine Kirche synodal wollen. Das ist mein persönlicher Eindruck. Und deshalb hat er gespürt, er muss die Pfarrer und die Priester ganz persönlich ansprechen. Und ich finde den Brief eigentlich einen Ausdruck dessen, dass es ihm wirklich ein Anliegen ist, dass die Priester gestärkt werden und die motiviert werden, auch eine Kirche synodal zu beginnen. Und das beginnt natürlich von unten her. Und daher auch die Einladung im Brief selbst, dass die Priester ihren spezifischen Dienst dafür verwenden, damit die Charismen der Gläubigen, für die wir da sind, möglichst ans Licht kommen und um gemeinsam das Reich Gottes zu bilden. Deshalb auch die Einladung, dass die Priester untereinander und mit dem Bischof möglichst geschwisterliche Begegnungen leben, wie auch das besonders ans Licht gekommen ist bei der Tagung im Februar, diese Beziehung der Priester untereinander, die Beziehung der Priester mit den Bischöfen, die Beziehung der Priester mit den Gläubigen, mit dem gläubigen Volk Gottes. Wenn das nicht funktioniert, ist es schwer, eine synodale Kirche zu denken. Und eben die Einladung, dass die Erfahrung, die wir hier gemacht haben, die auch die Bischofssynode im Oktober schon gemacht hat, im Vergangenen, nämlich diese Methode der Konversation im Heiligen Geist, dass wir die auch in den Pfarren konkret vor Ort ausprobieren, um die Entdeckung zu machen, ja, es lohnt sich, weil dadurch der Heilige Geist noch mehr Möglichkeit hat, sozusagen sich zu offenbaren mit dem, was er möchte, wie er die Kirche voranbringen möchte. Mhm.
Diese Konversation ist ja eigentlich eben auch ein Zuhören, nicht? Das ist etwas, ein großes Anliegen von Papst Franziskus. Wie ist es auch diesbezüglich denn gelaufen, jetzt in diesen Tagen in Sacrofano mit 300 Teilnehmern? Konkret, also wenn Sie uns da vielleicht ein bisschen erzählen können, wie war das eigentlich auch, das Sprechen und Zuhören vor allem?
Ja, sehr gerne. Also wir waren unterteilt in Gruppen zu ungefähr 10. In meiner Gruppe waren wir konkret 12 Personen, übrigens aus 11 Nationen und 4 Kontinenten. Das heißt, sehr bunt und bewusst bunt zusammengesetzte Gesprächsgruppen und Arbeitsgruppen. Und zu jeder Thematik wurden wir eingeladen, eben in diesen Gruppen mit dieser Methode der Konversation im Heiligen Geist zu arbeiten. Das hat immer konkret geheißen, dass jeder sich persönlich in Stille am Gebet mal vor Gott stellt und hören versucht, was sagt mir der Heilige Geist? Und zwar, was sagt er mir, was wirklich dienlich ist für die anderen? Dann gibt es eben diese 3 Runden sozusagen, die erste Runde, wo jeder die Möglichkeit hat, in 3 Minuten mal das zu sagen, was ihm wichtig erscheint, und die anderen sind immer eingeladen, ganz aktiv zuzuhören. Die innere Leere zu machen, um den anderen, das, was der andere sagt, ganz in sich aufzunehmen. Dann wieder ein Moment der Stille und des Gebetes in der zweiten Runde, dann in 2 Minuten, dass jeder wieder sagt, und zwar nicht das, was er noch zusätzlich denkt zu dem, was er schon gesagt hat, sondern was er aufgrund des Zuhörens von dem, was die anderen gesagt haben, in sich gespürt hat. Was hat das in mir ausgelöst, was die anderen gesagt haben? Und das wieder in die Mitte zu legen. Dann wieder Stille, und in der dritten Runde ging es dann darum, eine Synthese auch zu erstellen. Was spüren wir, dass gemeinsam wir als Gruppe jetzt einbringen möchten? Und es wurde dann jeweils eine Synthese, auch eine schriftliche, verfasst, die wir noch gemeinsam durchgeschaut haben. Können alle sich darin wiederfinden mit dem, was auch Sie gesagt haben. Und diese Synthese wurde einerseits im Plenum vorgestellt. Jede Gruppe kam einmal dran, das auch in der Öffentlichkeit, also im Plenum vorzustellen. Und alle Ergebnisse fließen ein in die Erarbeitung des Instrumentum Laboris in Vorbereitung eben für die Synode im Oktober.
Also sehr ähnlich mit dem oder fast gleich mit dem, was wir eben auch schon im letzten Oktober als Synode, Bischofssynode erlebt haben. Sie persönlich, was hat Sie denn so besonders
vielleicht auch erstaunt? Oder was nehmen Sie jetzt auch mit nach Österreich, was Sie sagen, oh, das ist jetzt etwas, vielleicht auch etwas Neues, was Sie gehört haben, auch aus anderen Ländern, aus anderen Erfahrungen, etwas, was Sie vielleicht mit uns auch teilen wollen?
Also eine Erkenntnis für mich war, dass die Kirche durch diesen synodalen Prozess lernt, demütig, hörend und offen zu sein. Die Kirche ist nicht mehr so sehr sozusagen die lehrende Kirche, das ist der Papst und die Bischöfe, und dann gibt es noch die hörende Kirche und die Pfarrer sind irgendwo zwischendrin, sondern wir alle, vom Papst bis zum Gläubigen, wir alle sind hörende Kirche, wir alle sind unterwegs, wir alle sind lernend. Also für mich war das schon beeindruckend, dass auch, ob das jetzt auch die Kardinalpräfekten, die mit uns waren, oder der Kardinal, der verantwortlich ist für den synodalen Prozess, Kardinal Grech, ob das der Papst war bei unserer Begegnung, es ist immer die Botschaft, wir brauchen einander, niemand weiß alles, wir sind lernend, wir sind unterwegs, aber Gott ist mit uns. Gott ist mit uns und deshalb können wir gut unterwegs sein. Und je mehr wir aufeinander hören, je mehr wir synodal und partizipativ miteinander umgehen, desto eher hat der Heilige Geist die Chance, uns auch wirklich zu führen. Das ist für mich eine sehr schöne Erkenntnis und das ist nicht zu unterschätzen, das ist wirklich neu. Das ist wirklich neu, meiner Meinung nach. Wir waren sehr lange unterteilt in eine lehrende und in eine hörende Kirche. Und das löst sich damit auf. Das ist für mich eine ganz schöne Erkenntnis. Und eine zweite, für mich persönliche Erkenntnis auch, weil wir aus so unterschiedlichen Nationen gewesen sind. Es gibt nicht die synodale Kirche, die ein bestimmtes Setting hat, sondern im Konkreten ist die synodale Kirche in Mosambik, das war mein Mitbruder auf der rechten Seite, anders wie die synodale Kirche in den USA, das war mein Gegenüber, und auch in Österreich und in Deutschland. Das heißt, die konkrete Form, die die synodale Kirche bekommt, ist noch sehr unterschiedlich. Und Gott sei Dank, weil die Kulturen unterschiedlich sind und Kirche in jeder Kultur sich zeigen kann und entwickeln kann. Aber der Geist ist dasselbe. Mhm. Der Geist des gegenseitigen Wollens, der gegenseitigen Liebe, des Aufeinanderhörens und damit der Geist, der uns verbindet zu diesem einen Leib Christi, dessen Geist uns durchflutet. Und der ist dasselbe, ob eben in Syrien, mein schräges Gegenüber, oder in Portugal, das ist derselbe Geist. Und das haben wir gespürt jetzt in aller Unterschiedlichkeit. Wir haben denselben Geist gespürt und das Faszinierende auch, was ein Effekt oder eine Frucht, würde ich besser sagen, eine Frucht dieser Tage war und immer einer synodalen Vorgang ist, dass jeder Einzelne mehr vor Gott gestellt wird. Ein Mitbruder ist auch ausgedrückt, ich bin hierher gekommen und jetzt gehe ich verwandelt weg. Das heißt, eine Bekehrung. Warum? Weil in dieser synodalen Weise des Miteinander Gott stärker in seiner Präsenz erfahrbar wird. Und wenn Gott präsent ist, dann berührt er mich. Und Gott verwandelt immer. Gott, weil keiner von uns ist vollkommen. Das heißt, jeder hat es nötig, sich immer noch mehr mit Gott zu verbinden, noch mehr zu bekehren. Und diese Erfahrung hat sich in diesen 4 Tagen stark gezeigt und wir dürfen eben davon ausgehen, dass sich die immer wieder zeigt, wo sich Menschen ehrlich einlassen auf diesen Prozess.
Und wir blicken in die Ukraine. Das Bistum Odessa, Simferopol, wird konstant von russischen Raketen getroffen. Ein Teil der Diözese ist von Russland besetzt. Dazu gehört die Krim. Bischof Stanislav Shiro Koryaduk ist derzeit in Deutschland und bittet um Unterstützung. Unsere Kollegen vom Kölner Domradio sprachen mit ihm.
In Odessa einigermaßen noch, ja, weil das ist groß und hat ein gutes Verteidigungssystem. Aber Cherson, ich war in Cherson Palmensonntag und das Situation, ich möchte weinen einfach. Sehr schwierige Situation, sehr viele Ruinen und diese Bombardierung nicht nur Militär, verschiedene Plätze, aber zuerst Wohnblöcke, Sanatorium oder Krankenhäuser oder Universitäten, Schulen, alles kaputt. Und das am schwierigsten Situation. Das ist eine echte Volksmord.
Wie sieht das denn konkret für das Gemeindeleben aus? Können Sie die Gottesdienste aufrechterhalten? Wie geht's den Priestern? Wie geht's den Katholiken?
Gerade Katholiken brauchen diese Gottesdienste und diese Osterfest war sehr gut, voll, Kirche war voll, viele Leute kommen, auch interessante, viele neue Leute kommen. Leute brauchen heute Frieden, das ist ja materielle Unterstützung, aber sagte, wir brauchen heute wie nie diese geistliche oder moralische Unterstützung. Und das Kirche spielt sehr große Rolle in dieser Weise. Und besonders Leute danken für mich, weil viele unserer Priester geblieben auch in diesem okkupierten Territorium. Und es steht Kirche dort auch und Kirche lebt.
Ich finde das eine sehr spannende Frage, wie das organisatorisch abläuft. Ein Teil Ihres Bistums ist besetzt, Sie haben es gesagt, die Krim schon seit 10 Jahren besetzt. Wie läuft das ab? Haben Sie Kontakt zu den Priestern dort? Können Sie selber hin und her fahren? Können die Bistumsstrukturen auch recht erhalten werden? Wie leitet man ein Bistum, das sich im Krieg befindet und erst recht in der Besatzung?
In Krim, mein Weihbischof geblieben und er ist als Administrator meine Hilfe und auch 8 Priester geblieben. Und Kirche dort funktioniert natürlich unter Kontrolle, unter Beobachtung, immer Kamera, Mikrofon und so weiter. Aber Liturgie, Gottesdienste, alles funktioniert. Nur, ich sage immer, bitte kein Wort über die Politik, kein Wort über diese Situation, bitte nur über Gott und wir sollen bleiben mit Leuten. Das ist am wichtigsten für uns. Und schwierige Situation natürlich in anderen Regionen, zum Beispiel eine Teil von Cherson-Gebiets okkupierte, dort 2 Priester auch geblieben, dort eine schwierige Situation, sehr gefährlich, das ist eine Lebensgefahr, aber trotzdem er geblieben mit Leuten und sagte, was geschah mit meinen Gläubigen, geschah auch mit mir und bleiben. Wir haben Möglichkeit mit Telefon, schwierig, aber durch WhatsApp, andere gibt es verschiedene Möglichkeiten, kontaktieren und wir haben diese ständige Kontakte mit unseren Priestern.
Jetzt haben Sie gerade eben schon gesprochen, wie wichtig die Unterstützung durch das Gebet ist. Sie sind jetzt hier in Deutschland, oder konkret in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf. Was wünschen Sie sich von Deutschland über die Unterstützung im Gebet hinaus?
Gerade möchte ich zuerst bedanken für diese Unterstützung, für die Gebets, für diese Solidarität. Ich danke sehr. Ich spüre diese Solidarität sehr gut. Und natürlich materielle Hilfe auch. Von Deutschland bekommen sehr viel durch Organisationen verschiedene, durch Caritas, durch Renovabis. Und heute, wir funktionieren sehr gut, Caritas funktioniert, wir funktionieren und wir können helfen für die Leute dank dieser Hilfe von Deutschland. Deshalb, ich danke sehr herzlich.
Jetzt ist auf politischer Ebene ja die große Diskussion, was Waffenlieferungen angeht. Die verschiedenen Stimmen in der deutschen Politik sagen ja, man müsste mehr liefern, man dürfe nicht mehr liefern. Mich interessiert Ihre Meinung als Christ, als Bischof, als Katholik. Kann man denn sich wünschen, todbringende Waffen zu bekommen in so einer Notsituation? Das ist doch bestimmt so ein Gewissenszwiespalt.
Von theologischer, von moralischer Seite natürlich, Waffen immer ist schlecht. Aber gibt es verschiedene Waffen. Zum Angriff, das ist totale Böse. Totale Böse Waffen, das ist böse. Aber für die Verteidigung, das ist eine Rettung.
Zum Schluss dieser Sendung noch ein Hinweis in eigener Sache. Weitere Informationen und Nachrichten erhalten Sie in unserem neuen kostenlosen Infokanal auf WhatsApp. Suchen Sie Vatican News Deutsch auf WhatsApp. Mehr dazu auf unserer Internetseite unter www.radiovatikan.de. Vatican News Deutsch auf WhatsApp. Und damit endet diese Sendung. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.